Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Christoph Schäfer, guten Morgen. Der irische EU-Handelskommissar Phil Hogan hat bei einem Besuch in seiner Heimat Irland ein Corona-bedingtes Versammlungsverbot missachtet, während sich viele Irinnen und Iren weitgehend an Schutzregeln halten. Das ist nur ein Punkt in der Debatte um EU-Kommissar Hogans Verhalten, denn seitdem steigt auch der Druck auf ihn, von seinem Kommissionsposten zurückzutreten. Mittlerweile beschäftigt sich auch die EU-Kommission mit dem Fall. Ob sich Phil Hogan in Brüssel halten kann, dazu gleich mehr. Außerdem, die finnische Stadt Lahti macht vor, wie der CO2-Ausstoß per App gesenkt werden kann. Und in Dänemark hat der militärische Geheimdienst einen Skandal ausgelöst. Maximal 50 Menschen in geschlossenen Räumlichkeiten. Das ist eine der Vorgaben in der Republik Irland gewesen, um die Corona-Pandemie im Land einzudämmen. Der EU-Handelskommissar Phil Hogan hat diese Maßnahme allerdings missachtet, als er vergangene Woche an einer Golfveranstaltung im irischen Galway teilgenommen hat. Mit weitaus mehr Menschen und unter anderem mit weiteren Mitgliedern aus seiner irischen Partei, Fianna Fáil. Seitdem dieser Vorfall bekannt ist, steigt der Druck auf Phil Hogan, von seinem Kommissionsposten in Brüssel zurückzutreten. Deshalb hat sich auch nun die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem Fall beschäftigt. Ihre Entscheidung, wie es mit Phil Hogan weitergehen soll, steht noch aus. Über die Einzelheiten spreche ich mit meinem Kollegen Burkhard Birke, der die irische Politik für uns aus Berlin beobachtet. Herr Birke, der Vorfall schlägt hohe Wellen in Irland. Was ist genau passiert?
Gemeinsam mit 80 weiteren hochrangigen Politikern und Würdenträgern Irlands hatte Hogan vergangene Woche im Westen des Landes, nämlich in Clifton, an einer Abendessenveranstaltung und einem Golfturnier der Oireachtas Golf Society teilgenommen. Das Essen der parlamentarischen Golfgesellschaft war zu Ehren des verstorbenen Mark Killilea angesetzt worden, der den Club vor 50 Jahren gegründet hatte. Und das Problem, Sie haben es schon erwähnt, Herr Schäfer, zu diesem Zeitpunkt hatte die irische Regierung die Corona-Schutzregeln sogar noch verschärft und eben die Zahl der Personen, die sich in einem Raum aufhalten durften, war mit 80 weit überschritten. Und die Teilnahme an dem Dinner hat anschließend dem ebenfalls präsenten Landwirtschaftsminister Dara Cagliari und dem stellvertretenden Senatspräsidenten Jeremy Bottomer das Amt gekostet. Dara Cagliari ist auch stellvertretender Vorsitzender der Regierungspartei Fianna Fáil gewesen und auch von diesem Amt musste er zurücktreten. Das Problem mit Hogan ist einerseits, dass er sich anders als alle anderen Parlamentarier und Anwesenden viel zu spät entschuldigt hatte. Andererseits hat er von Brüssel kommend während seines Aufenthalts in Irland womöglich gegen die 14 Tage Quarantäne verstoßen, auch indem er zwischen verschiedenen Grafschaften hin und her gereist ist. Last but not least hat sich Hogan auch noch beim Telefonieren mit dem Handy beim Autofahren von der Gardaí, also der irischen Polizei, erwischen lassen und ist mit nur einer Verwarnung, einer mündlichen, davongekommen.
Eine Entscheidung in Brüssel, die sich mit dem Fall beschäftigt, die EU-Kommission in Brüssel, die ist noch nicht gefallen. Wie reagiert die Regierung in Dublin im Fall Hogan?
Die ist empört, weil auch die Bevölkerung empört ist. Und die Schlagzeilen der Irish Times heute legen nahe, dass die Regierung, wenn sie die Entscheidung in den Händen hätte und nicht Ursula von der Leyen, sagen würde, Hogan muss zurücktreten. Taoiseach ist der Regierungschef in Irland, Michael Martin, der Regierungschef also von der Fianna Fáil Partei, hat Hogan mehrfach den Rücktritt in den letzten Tagen auch in Interviews nahegelegt und ist nach eigenen Worten sehr verärgert. Hören wir, was Michael Martin gesagt hat.
There's a fundamental issue here in Ireland where we're and across Europe.
Es geht um Grundlegendes, denn der Erfolg beim Kampf gegen das Virus in Irland und in der EU hängt entscheidend davon ab, ob die Menschen sich an die Empfehlungen halten und nicht versuchen, sie zu umgehen. Deshalb sind die Menschen jetzt zornig und wütend.
People are furious and they're angry.
Weil sie eben der Meinung sind, dass mit zweierlei Maß gemessen wird und darum geht es in der irischen Politik im Moment.
Aber dieser Vorfall, inwiefern setzt der Vorfall Phil Hogan das irische Kabinett nicht unter Druck? Immerhin ist sie ja keine 2 Monate im Amt.
In der Tat, die Regierungskoalition aus Fianna Fáil, Fine Gael und den Grünen ist natürlich unter Druck geraten. Man kann ja nicht einerseits die Corona-Maßnahmen verschärfen und dann selbst, wie der Minister, der Agrarminister, dagegen verstoßen. Die Maßnahmen sind ziemlich drastisch in Irland. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Nicht mehr als 6 Personen aus maximal 3 Haushalten dürfen sich treffen. Nur 6 Personen an einem Tisch im Restaurant. Die Restaurants müssen um 11.30 Uhr schließen. Generelles Partyverbot in Räumen. Homeoffice womöglich, Einschränkungen beim Sport, Maskenpflicht etc. etc. Und mit deutlich über 28.000 Infektionen und 1.777 Toten ist Irland für die Größe des Landes, also mit knapp 5 Millionen Einwohnern, relativ hart getroffen. Und zuletzt wurden bis zu 150 Neuinfektionen an einem Tag registriert. Also immer wieder werden natürlich jetzt auch Fragen aufgeworfen, wie lange dann die Regierung sich dann so noch halten kann. Deshalb ist man jetzt bemüht, die Missetäter zu entfernen. Und Hogan ist einer davon, weil er auch zu einer der Regierungsparteien gehört.
Lässt das jetzt auch Rückschlüsse zu, dass die Regierung in Dublin mit ihrem Pandemie-Management eigentlich einen ganz guten Rückhalt in der Bevölkerung hat?
Naja, der Taoiseach, also der Regierungschef Michael Martin, hat vor allen Dingen darauf hingewiesen, man habe doch auch ein 7 Milliarden Rettungspaket auf den Weg gebracht und man hätte in den letzten 7 Wochen, hätte die neue Regierung gute Arbeit geleistet. Und er bekräftigte auch noch einmal in einem Interview, dass sie in jedem Fall im Amt bleiben wird. Nach seiner Meinung hören wir, was Taoiseach Michael Martin genau gesagt hat.
Die Regierung wird überleben. Mit Leo Varadkar und Eamon Ryan von den Koalitionspartnern hatten wir gute Gespräche über die Schlüsselfragen. Natürlich wird es Herausforderungen geben, aber unabhängige Untersuchungen bestätigen, dass die Regeln zum Schutz vor Corona besser eingehalten werden. Schon bevor ich an die Regierung kam, hatte ich mich zum Beispiel für Masken ausgesprochen. Im Mai haben nur 16% der Bevölkerung Masken getragen, heute sind es 90%.
Burkhard Birke war das im Gespräch. Mit ihm habe ich über die Forderung an Phil Hogan gesprochen, von seinem EU-Kommissionsposten zurückzutreten. Besten Dank nach Berlin. Finnland ist bekannt für seine fortschrittliche Technologie und für sein Klimabewusstsein. Wie beides zusammengehen kann, zeigt eine Stadt nördlich der Hauptstadt Helsinki, und zwar Lahti. Rund 120.000 Menschen leben dort und einige von ihnen benutzen eine App, um ihren eigenen CO2-Fußabdruck nachzuverfolgen. Also um nachvollziehen zu können, für wie viel ausgestoßenes CO2 sie verantwortlich sind, weil sie sich etwa mit dem Auto fortbewegt haben. Auch in Covid-19-Zeiten, in denen viele Menschen weitgehend zu Hause bleiben, findet das Projekt um die CO2-App in Lahti Anklang. Wie sie genau funktioniert, weiß Christoph Kersting.
Niko Suvisilta checkt noch schnell seine WhatsApp-Nachrichten, wie das Wetter morgen aussieht in Südfinnland und wie viel CO2 er heute schon verbraucht hat. Ein gutes Kilo, ein ordentlicher Wert sei, das findet der 28-Jährige und wirft noch einmal einen Blick auf sein Smartphone.
So, in the CityCap App, the main view is your carbon emissions.
Das ist unsere CityCap-App. Ich sehe hier auf einen Blick meinen individuellen CO2-Verbrauch. Die App erkennt und speichert automatisch, wie ich mich fortbewege. Nehmen wir den heutigen Tag. Hier sieht man, dass ich gegangen bin, dann waren 2 Stunden ohne Bewegung, dann habe ich den Bus zur Arbeit genommen. Wenn ich das jetzt anklicke, sehe ich genau auf einer Karte, wo und wie lange ich unterwegs war und dass ich mit der Busfahrt 1,1 Kilogramm CO2 verbraucht habe.
Niko Suvisilta ist einer von 600 Testnutzern der CO2-App in Lahti, einer 120.000 Einwohnerstadt, 1,5 Autostunden nordöstlich von Helsinki. Sinn und Zweck des städtischen Projekts: Die User können sich digital verfolgen lassen und erfahren, wie viel schädliches CO2 sie täglich produzieren. Grundsätzlich soll jede Bewohnerin, jeder Bewohner nicht mehr als 25 Kilogramm CO2 pro Woche verbrauchen, je nach Lebensumständen.
And every week, when if I get under the cap,
Und wenn ich unter diesem Limit bleibe am Ende der Woche, dann bekomme ich Punkte in einer Art virtuellen Währung gutgeschrieben. Alle vier Wochen kann ich das dann einlösen. Für Bustickets, eine Tasche oder eine Fahrradreparatur.
Schon 2010, als Erderwärmung und Klimawandel primär ein Thema unter Wissenschaftlern oder Umweltaktivisten war, beschloss die Stadt, ihren Pro-Kopf-CO2-Ausstoß bis 2025 zu halbieren. Dieses Ziel ist längst erreicht. Schon 2018 lag die CO2-Reduktion pro Einwohner bei 70%, verglichen mit 1990. Jetzt will die Stadt bis 2025 klimaneutral sein. 25 Jahre früher, als es der von der Europäischen Kommission entworfene European Green Deal vorsehe, sagt Sara Vaudamo. Die Ökologin arbeitet in der Stadtverwaltung daran, dass das ehemals graue Lahti tatsächlich immer grüner wird. An diesem Märzmorgen steht sie vor den Toren einer weitläufigen Kraftwerksanlage am Stadtrand von Lahti. Wegen Covid-19 dürfen wir das Gelände nicht betreten.
In den 1990er Jahren war Lahti eine von diesen typischen Städten in Finnland, die alle Kohle als Energiequelle nutzten. Über 80% unserer Energie haben wir damals durch Kohleverbrennung erzeugt. Seit 2012 haben wir den zweiten Block hier in Betrieb, eine Müllverbrennungsanlage, aber keine gewöhnliche. Wir zerkleinern und erhitzen den Müll, wodurch ein Gas entsteht, das dann verbrannt wird. Die Anlage hat dadurch eine doppelt so hohe Energieeffizienz wie herkömmliche Müllverbrennungsanlagen.
Strom und Wärme produziert seit Herbst 2019 auch der dritte Block der Anlage. Dort werden Holzreste aus den Sägewerken und Möbelfabriken der Region verbrannt. Das vermeidet laut Vaudamo nicht nur Emissionen durch weite Transportwege, sondern fördert auch die lokale Wirtschaft. Und ist CO2-neutral, da man einen nachwachsenden Rohstoff nutzt, der seinerseits CO2 bindet.
Dieses Umdenken im Energiebereich jedenfalls ist maßgeblich dafür, dass wir unsere Emissionen drastisch gesenkt haben. In den 1990er Jahren hatten wir einen Pro-Kopf-CO2-Ausstoß von 11 Tonnen jährlich. Heute liegen wir dabei 2,5 Tonnen. Das Ergebnis von radikalen Schritten, die unternommen wurden in Lahti.
Und das wird auch von der EU honoriert. Brüssel hat das kleine Lahti als European Green Capital 2021 ausgezeichnet. Als nachhaltiges Vorzeigemodell für andere europäische Städte und Regionen.
Ein Bericht von Christoph Kersting. Er war in der finnischen Stadt Lahti unterwegs. Der militärische Geheimdienst in Dänemark wirft einige Fragen auf. Er soll jahrelang unrechtmäßig operiert haben, indem er Informationen zu seiner Arbeit zurückgehalten und dänische Staatsbürger ausspioniert haben soll. Das alles geht aus einem Bericht eines Kontrollorgans hervor, einer unabhängigen Aufsichtskommission für den Geheimdienst. Diese wiederum hat ihre Informationen von Whistleblowern erhalten. Die Einzelheiten und das Ausmaß dieses Skandals möchte ich jetzt mit unserem zuständigen Korrespondenten für Dänemark, Carsten Schmiester, sortieren. Herr Schmiester, was hat sich genau ereignet?
Es ist wohl so, dass bei dieser Aufsichtsbehörde, die es erst seit ein paar Jahren gibt, nämlich seit 2014, sich im vergangenen November, wie es heißt, ein oder mehrere Whistleblower gemeldet haben und wohl umfangreich berichtet haben, was dort alles beim militärischen Nachrichtendienst FE in Dänemark möglicherweise nicht ganz legal gelaufen ist. Da ist eben von Beschattungen dänischer Bürger die Rede. Da fragt man sich, warum eigentlich, denn dieser Dienst ist im Gegensatz zum Inlandsgeheimdienst PET für die Außenaufklärung zuständig. Und es gibt wohl auch den Verdacht, dass gegen Mitarbeiter der Aufsichtsbehörde selber spioniert worden sei, dass also Spione gegen Spione agiert haben, dass die Politik getäuscht worden sei, dass der Chef die Politik, die Aufsichtsbehörde belogen habe. Da tut sich ein ganzer Sumpf auf. Aber im Moment haben wir nur den ersten ist ein Draufblick, weil selbst die Verteidigungsministerin und alle Behörden sich völlig bedeckt geben mit Informationen.
Bedeckt, was Informationen anbelangt, aber sind dennoch Konsequenzen gezogen worden?
Es sind erstmal persönliche und personelle Konsequenzen gezogen worden. Der Chef dieses Dienstes, Lars Finsen, seit 5 Jahren im Amt, ist nach Hause.
Herr Schmiester, wir versuchen es gleich nochmal. Belarussische Staatsmacht setzt Protestierende immer stärker unter Druck. Im ganzen Land finden Prozesse gegen Regimegegner statt. Zum ersten Mal wurden jetzt auch 2 Präsidiumsmitglieder des sogenannten Koordinierungsrats der Opposition verurteilt. Mehr dazu von Florian Kellermann.
Es traf die Juristin Olga Kowalkova und Sergej Dilewski, Vertreter der Streikenden im Minsker Traktorenwerk. Ihnen wird vorgeworfen, einen nicht genehmigten Streik organisiert zu haben. Sie müssen für 10 Tage ins Gefängnis. Der amtierende Präsident Alexander Lukaschenko gehe jetzt gezielt gegen wichtige Personen der Protestbewegung vor, sagt Andrzej Podczobut, Korrespondent des TV-Senders Bielsat in Grodno im Westen von Belarus. Langsam aber sicher zieht er jetzt die Schrauben an. Die Sicherheitskräfte picken sich punktgenau die Anführer heraus. Das gilt für Grodno, aber wohl auch für das ganze Land. Im Fokus stehen diejenigen, die bei Demonstrationen öffentlich aufgetreten sind, die im Internet aktiv waren. Sie werden festgenommen und eingeschüchtert, sie und auch ihre Familien. Auch die prominentesten Protestteilnehmer können sich nicht sicher fühlen. So hat die Staatsanwaltschaft für heute die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch zum Verhör bestellt. Die 72-Jährige ist ebenfalls Mitglied im Präsidium des Koordinierungsrats. Da Lukaschenko diesem unterstellt, er plane einen Staatsstreich, droht Alexejewitsch eine mehrjährige Haftstrafe. Die Opponentin von Lukaschenko bei der Präsidentenwahl, Svetlana Tichanowskaja, wurde gestern einer Sitzung des EU-Parlaments per Internet zugeschaltet. Sie sagte: Am vergangenen Sonntag fand die größte öffentliche Demonstration in der belarussischen Geschichte statt. Mehr als 200.000 Menschen waren in der Hauptstadt Minsk auf den Straßen. Belarus ist erwacht. Wir sind nicht mehr die Opposition, wir sind die Mehrheit. Hier findet eine friedliche Revolution statt. Tichanowskaja dankte der EU für deren Unterstützung. Die Staats- und Regierungschefs hatten in der vergangenen Woche beschlossen, Lukaschenko nicht als Sieger der gefälschten Präsidentschaftswahl anzuerkennen. Trotz der Unterstützung aus dem Westen stellte Tichanowskaja klar:
The revolution in Belarus is not a geopolitical.
Die Revolution in Belarus ist keine geopolitische Revolution. Sie ist weder pro-russisch noch anti-russisch. Sie ist weder anti-EU noch pro-EU. Sie ist eine demokratische Revolution.
It is a democratic revolution.
Damit widersprach Tichanowskaja den Behauptungen von Präsident Lukaschenko und von führenden Politikern der russischen Regierung. Diese hatten erklärt, der belarussischen Opposition gehe es darum, das Land nach Westen zu wenden. Sie warfen der EU zudem vor, die Proteste organisiert zu haben und sogar Blutvergießen zu provozieren. Belege für diese Vorwürfe führten weder Lukaschenko noch der Kreml an. Auch wenn die Lage für die Protestierenden immer schwieriger wird, gestern Abend feierten sie einen Erfolg. Dutzende aufgebrachte Bürger versammelten sich vor einem Polizeigefängnis in Grodno. 28 Arbeiter des örtlichen Chemiekonzerns waren zuvor festgenommen worden. Sie waren nach der Arbeit einfach schweigend durch die Innenstadt gezogen. Gegen 21 Uhr Ortszeit ließ die Polizei sie wieder frei.
Florian Kellermann hat berichtet. Die technischen Störungen vorhin in unserer Sendung bitten wir Sie zu entschuldigen. Und damit endet erstmal Europa heute mit Christoph Schäfer. Bis morgen.